grüße euch ganz herzlich. Was für ein schöner Beginn mit diesem Lied gerade eben. Das lädt uns so richtig ein in die Gegenwart Gottes. Es lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen. Es lädt uns ein, bei ihm zu sein. Und darum soll es in diesen Tagen ja ganz besonders gehen. Ich habe auch total gestaunt, als ich eine Einladung vom Egbert bekam zu einem Seminar mit so einem Titel. Ich meine, ich habe schon manchmal über solche Themen irgendwo gesprochen, aber noch nie im Rahmen eines Gemeindeseminars. Und ich dachte, kommt da eigentlich jemand bei so einem Thema? Kann sich da überhaupt jemand was vorstellen? Ja. Du bist da. Großartig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie Gott uns begegnet. Ja, Gott mit dem Herzen begegnen. Kontemplative Zugänge. Ganz kurz nochmal zu mir. Ich war ja schon ein paar Mal hier, aber viele werden mich auch nicht kennen. Manfred Lanz aus Ravensburg ursprünglich. Das ist fast am Bodensee in Oberschwaben. Dort war ich viele, viele Jahre Pastor und habe verschiedene andere Aufgaben dann gehabt. Dann bin ich in ein Burnout gerutscht. So meine erste große Lebenskrise. Inzwischen habe ich schon mehrere so an verschiedenen Stellen durchgemacht. Aber das war so eine ganz, ganz heftige. Und in dieser Zeit ist mir Gott als Vater begegnet. Wir haben hier auch schon mein Vaterherz-Seminar gehabt in diesen Räumen. Das war sehr schön, kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und irgendwie kam damit auch so eine andere Spur in mein Leben. Ich habe mich bekehrt in einer pfingstlich-charismatischen Gemeinde und viel Lobpreis und Zungenrede und prophetische Gaben und Lautes. Das war mir alles vertraut, aber die leisen Töne, so das Sanfte, das Zarte, das war eher noch nicht so ausgeprägt, aber manchmal kommen dann ja im Leben bestimmte Erfahrungen, da wird man etwas sensibler und man hört eher die Zwischentöne auch des Lebens und wie Gott wirkt. Ich bin dann mal, ich glaube vor 8 Jahren war das zum ersten Mal, 5 Tage in ein Kloster oder damals, das war das Haus Gnadental, dieses Haus der Stille. Und habe da mal 5 Tage in der Stille verbracht und hatte keine Ahnung, wie das so wird. Ich habe einmal am Tag so ein Begleitgespräch gehabt, sonst war ich ganz alleine auf mich gestellt. Und das war für mich eine absolut faszinierende Zeit. Ich bin von dort gegangen und ich dachte, ich bin Gott begegnet. Auf eine Art, wie ich es bis dahin so noch nicht erlebt habe. In der Stille, wenn alles ruhig wird, wenn Gott kommt in Sanftheit. Und seither mache ich das jedes Jahr, manchmal öfters. Und erlebe, wie stille Tage eigentlich meine Highlights sind in meinem geistlichen Leben. Und aus dem hat sich so eine Spur entwickelt, dass ich mich interessiert habe, wie ist das so in der ganzen Kirchengeschichte, in den verschiedenen geistlichen Strömungen. Ich kenne ja eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt, die charismatisch-pfingstliche Welt, da gibt's ja noch viel, viel mehr. Und dann festzustellen, es gibt so einen Schatz in der Kirchengeschichte. Es gibt so einen Schatz von Zugängen, wie Gott Menschen begegnet. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und einige Dinge davon werden wir auch hier jetzt teilen. Und habe das Wort Gottes studiert, was kommt da alles drin vor. Und bestimmte spirituelle Wege, die andere Menschen im Laufe der Jahrhunderte entdeckt haben. Und habe gemerkt, da ist so eine Fülle, so ein Reichtum, so eine Gnade Gottes, wie er uns begegnet. Und das hat mich total gesegnet und hat mich ermutigt, auch da weiterzugehen und für mich selber weiter Wege zu entdecken. Nach schwerer Krankheit ist meine erste Frau 2013 gestorben. Auch da war ich nochmal in einer ganz, ganz heftigen Lebenskrise und wusste nicht, wie das Leben überhaupt weitergeht. Und auch da habe ich natürlich Gott gesucht und auch da wird's dann oft ganz still. Und wenn man da nicht in der inneren Stille und Ruhe Gott begegnen kann, dann ja, ist man nur getrieben hin und her. Also es war auch nochmal eine Zeit, wo ich gespürt habe, Gott hat mich ganz nah an sein Herz gezogen. Und trotzdem war natürlich vieles krisenhaft und vieles fraglich, wie geht mein Leben überhaupt weiter. Und dann hat mir Gott eine besondere Gnade gegeben, nämlich ich durfte mich nochmal verlieben in eine Frau aus der Nähe von Hannover. Ja, und jetzt bin ich nach Hannover vor einem Jahr gezogen, habe dort geheiratet. Leider ist meine Frau jetzt nicht dabei, es ging ihr gesundheitlich nicht so gut und sie braucht jetzt gerade eine kleine Auszeit am Wochenende. Sie hat einen sehr anstrengenden Beruf. Ja, jetzt bin ich gar nicht von so weit her, also bisher war es immer deutlich weiter zu euch und die A2 heute war vollkommen frei. Ich bin einfach durchgefahren, kein Stau, nichts, ganz schön. Ja, jetzt freue ich mich, bei euch zu sein und mit euch diese Tage zu erleben und ja, ein bisschen zu spüren und vielleicht tiefer auch zu erfassen. Gott, was hast du für uns? Auf welche Art und Weise willst du uns begegnen? Ich weiß nicht, was du erwartest von diesen Tagen. Ich weiß auch nicht, was letztlich alles passiert. Ich habe auch nur so eine grobe Vorstellung, aber das ist gut. Wir gehen einfach mit unserem Herzen rein und dazu möchte ich ermutigen, dass du einfach dich so gut es geht öffnest für die Art, wie Gott uns in diesen Tagen begegnet. Und das wollen wir ihm nicht vorschreiben, sondern wir wollen uns öffnen dafür, dass er kommen kann. Heute Abend dachte ich, ich mache mal so ein paar hinführende Gedanken. Was heißt das überhaupt? Kontemplation, immer wieder, wenn ich das Wort benutze, kommen sofort Fragen, ja, was bedeutet dieses Wort, was meint kontemplative Zugänge, was verbirgt sich dahinter, ich versuche da ein bisschen eine Spur zu legen, ja, und dann machen wir eine erste kleine Übung, dann machen wir eine Pause, es gibt was zu trinken und dann gehen wir noch in einen zweiten Teil und da machen wir eine intensivere Zeit der Begegnung mit einem bestimmten Bibelvers. Kontemplation. Was ist das für ein Wort? Wie muss man das verstehen? Zunächst mal kommt es aus dem Lateinischen. Du merkst schon, dass ich das immer schräger haben will. Genau, wunderbar. Vielen Dank. Contemplari heißt nichts anderes wie anschauen, betrachten. Und zwar ein beschauliches Betrachten. Ein Betrachten mit viel Zeit. Das ist so ähnlich, wenn man ein Kunstwerk, ein Gemälde mal lange Zeit betrachtet. So lädt uns Gott ein, ihn zu betrachten, ihn anzuschauen, sein Wesen anzuschauen. Das ist also so ein erster Begriff, der hier wichtig ist, schauen. Ein zweiter Begriff, der damit sehr in Verbindung ist, ist ruhen. Also ein ruhendes Schauen. Ein Schauen, das nicht so ein flüchtiger Blick ist, so ein hektisches, schnell mal irgendwas noch mitnehmen, sondern ein sich niederlassen, ein sich Zeit nehmen, ein Muße haben, ruhend vor Gott sein. Kontemplation meint auch, dass es nicht zuerst in der Begegnung mit Gott um unsere Worte geht. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung von Gebet ist. Ich habe lange gedacht, Gebet heißt Worte machen. Viel beten heißt viele Worte machen. Ganz viel beten heißt ganz viel Worte machen. Die Kontemplation lädt uns ein, unser Herz bei Gott zur Ruhe zu bringen. Wir werden auch dazu mal in diesen Tagen eine Übung machen, ganz schöne, die uns Jesus zeigt, wo es nicht um unsere Worte geht. Denn irgendwann sind unsere Worte aufgebraucht. Und Gebet darf nie Stress sein, dass wir dann irgendwann denken, ja, jetzt muss ich noch mehr formulieren und machen und tun, loben, preisen, danken, bitten, fürbitten, bekennen, proklamieren. Ja, es gibt ja so viel, was wir tun. Ja, das hat alles seinen Platz. Hat alles seinen Platz. Aber in der Kontemplation, in dem, was wir jetzt diese Tage anschauen, geht es um eine andere innere Qualität. Vor Gott zur Ruhe zu kommen mit seinem Herzen. In der Begegnung mit ihm nicht mehr die Worte als Zentrum zu sehen. Das ist so ähnlich wie in einer Liebesbeziehung. Es ist wichtig, dass man sich mit Worten begegnet. Es ist wichtig, dass man sich ausdrückt, was man fühlt und denkt. Aber es ist auch wichtig, dass man manchmal die Worte auf der Seite lässt und sich von Herz zu Herz begegnet, miteinander schweigen kann, miteinander ruhen kann, miteinander sein kann. Und dass das nicht peinlich ist. Liebespaare wissen, es gibt ein herrliches, schönes Ruhen in der Liebe des anderen, das ist absolut nicht peinlich, das ist höchst beglückend und sagt manchmal mehr wie Worte. In der Kontemplation werden wir eingeladen, Gott so nahe zu kommen, ihn so voller Liebe anzuschauen und es zu genießen, dass er da ist und wir bei ihm sein dürfen, dass wir nicht mehr mit den Worten das ausdrücken, sondern dass unser Sein bei ihm ausreicht, dass es gut ist. Und das wäre noch so ein Begriff, den ich auch mal mit hier reinnehme. Einfach da sein. Da sein bei Gott. Da sein bei ihm. Da sein an seinem Herz. Und auch da sein bei mir selber. Da sein. Das ist mal so ein erstes Contemplari betrachten. Manche sagen auch Kontemplation vom Contemplum, Contemplum mit im Tempel. Wir sind in Gottes Gegenwart, wir sind mit ihm zusammen. Auch das ist ein Bild. Also alles drückt aus, es geht darum, mit Gott sein, in Gott sein, aus Gott sein. Und das in Ruhe, in Beschaulichkeit, in Betrachtung, wo Worte nicht das Maßgebliche sind, sondern die Herz-zu-Herz-Begegnung. Ich möchte noch drei Begriffe nennen, die mir persönlich wichtig geworden sind, so im Lauf der letzten Jahre. Nämlich, worauf zielt Kontemplation? Worum geht es in der Kontemplation? Was ist so der Fokus dessen, was Gott uns in dieser Herz-zu-Herz-Beziehung schenken möchte? Den ersten Begriff nenne ich Gegenwart. Gegenwart. Zum einen die Gegenwart Gottes. Nun wissen wir alle, theologisch und faktisch, Gottes Gegenwart ist immer und überall da. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, aber fühlen wir das immer? Leben wir immer in dem Bewusstsein? Sind wir 24 Stunden von dieser Wahrheit durchdrungen? Ich nicht. Das heißt, sehr häufig leben wir nicht in der Gegenwart Gottes, obwohl Gottes Gegenwart da ist. Und Gott lädt uns ein, zurückzukommen. Letztlich gar nicht in seine Gegenwart, sondern in das Bewusstsein seiner Gegenwart. Weil seine Gegenwart ist ja da. Aber wenn mir die nicht bewusst ist, dann lebe ich, wie wenn sie nicht da wäre. Weißt du, sehr häufig ist unser Problem, dass Gott zwar da ist, aber wir nicht da sind. Wir nicht in dieser Gegenwart leben. Einer der Kirchenlehrer hat mal gesagt, Gott wohnt immer in uns, aber wir sind so selten zu Hause. Ja, wenn Gott in mir wohnt und ich bin nicht daheim, dann treffen wir uns nicht. Aber es liegt nicht daran, dass Gott nicht da ist, sondern ich bin nicht da. Und die Kontemplation ist ein Weg, ein hervorragender Weg, uns einzuladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Im Bewusstsein, er ist da und ich trete sozusagen in diesen Raum der Gegenwart. Ich mache mir bewusst, Gott ist da. Wir werden ein paar Übungen dazu machen, um einfach ein Gespür dafür zu bekommen. Wie kann das sein? Was gibt uns Gott für Hilfsmittel, für Einladungen, für Brücken sozusagen, um seine Gegenwart in unserem Leben zu vergewissern? Das ist Gottes tiefstes Anliegen, dass wir in diesem Bewusstsein leben. Er ist immer da. Sogar nicht nur um mich herum, sondern er sagt, sein Geist wohnt in mir. Er in mir, ich in ihm. Das ist vielleicht das größte Geheimnis, das es überhaupt zwischen Gott und mir gibt. Und das können wir nicht nur theologisch, rational, verstandesmäßig durchdringen. Das muss auf andere Weise erschlossen werden. Und dazu brauchen wir die Beschaulichkeit. Dazu brauchen wir den inneren Weg des Herzens. Dazu brauchen wir die Ruhe. Dazu brauchen wir das Sein können, Dasein. Und mal nicht Worte machen, nicht aktiv sein, nicht umhergehen, sondern uns einlassen auf diese Wirklichkeit. Also das ist ein ganz großer Aspekt. Vielleicht ist das der grundlegende Aspekt, dass Gott uns einlädt, in seine Gegenwart zu kommen, in das Bewusstsein, er ist da und uns einlädt, in diesem Lebensstil zu wachsen und unseren Alltag durchdringen zu lassen. Dass wir auch nicht nur dann, wenn wir gerade einen Moment an Gott denken oder vielleicht morgens unsere stille Zeit machen oder mal ein besonderes Gebet auf dem Herzen haben, sondern dass wir das lernen, im Alltag in diesem Bewusstsein zu leben, Gott, du bist da. Ich lebe in deiner Gegenwart. Ich lebe aus deiner Gegenwart. Ich lebe im Bewusstsein, du wohnst in mir. Und ja, dass die Kontemplation ein Weg dazu ist, mein Herz damit in Übereinstimmung zu bringen. Das ist so ein Begriff. Ein zweiter Begriff, dazu lese ich meine Bibelstelle, Psalm 17, Vers 15, David. David war ein ganz spezieller Mensch. David konnte ja enthusiastisch im Lobpreis, im Tanz, im Jubel, im Jauchzen, sich total verlieren. Und er konnte auf der anderen Seite genauso ruhig, kontemplativ, werden ein paar Stellen anschauen von ihm, ja, in Gott ruhen, bei Gott sein. Und dann konnte er wieder rausgehen als Feldherr und König und Schlachten schlagen und Heldentaten verbringen und dann konnte er wieder kindlich verliebt mit seinem Gott umgehen und ihm sein Herz ausschütten. Also David war, finde ich, sehr, sehr speziell in der Vielfalt dessen, wie er auch seine Beziehung mit Gott lebte. In diesem Psalm 17, Vers 15, da sagt er etwas, was für mich wegweisend geworden ist. Dieser Vers ist für mich einer der Schlüssel geworden für meine Zeiten mit Gott. Er sagte, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Er sagt, Gott, ich schaue dich an. Ich schaue dich an. Ich schaue dich an. Und zwar morgens, wenn ich erwache, schaue ich dich an. Ich schaue das Bild von dir an. Jetzt, wir wissen nicht was Äußeres, sondern in seinem Herzen, das Wesen Gottes. Und das hat er ja in allen Variationen besungen in seinen Psalmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Allein mal diese vier Begriffe, die ja ständig im Alten Testament in allen Variationen kommen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Schon allein über diese vier Begriffe nachzudenken, sie anzuschauen, Bilder in sich entstehen zu lassen, was bedeutet das? Gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Gott, so bist du, das schaue ich an. Also er sagt, morgens, wenn ich erwache, schaue ich in dein Angesicht, in das Bild von dir. Und dann sagt er etwas ganz für mich zentral gewordenes. Ich werde gesättigt durch das Anschauen von dir. Was ist das für ein Bild? Im Anschauen Gottes wird die Seele von David satt. Unsere Seele ist so gebaut, unsere Seele funktioniert so, dass sie beständig Hunger hat. Also nicht nur unser Magen, unser Körper hat Hunger, sondern unsere Seele hat Hunger. Deine und meine. Die Bibel, Psalmen sprechen oft davon, unsere Seele dürstet, unsere Seele schmachtet, unsere Seele verlangt, unsere Seele sehnt sich. Ja, unsere Seele hat einen enormen Hunger und Durst. Und zwar nach Liebe, nach Bestätigung, nach Annahme, nach gesehen werden, nach Wertschätzung, nach Wichtigsein. Also so ist meine Seele. Das habe ich begriffen. Jetzt über viele Jahre habe ich sie studiert. Ich weiß nicht, wie es mit deiner Seele ist, aber ich vermute, es ist nicht so viel anders. Das hat Gott in uns hineingelegt. Unsere Seele hat Hunger. Unsere Seele braucht Nahrung. Unsere Seele braucht Erfüllung. Unsere Seele braucht Sättigung. Wenn die Seele diese Sättigung nicht bekommt und nicht von einer guten Seite bekommt, dann ist da wie ein Vakuum in der Seele. Und wir wissen, Vakuum hat die Eigenschaft, Vakuum zieht förmlich etwas an. Vakuum kann nicht alleine bleiben. Vakuum braucht Füllung. So ist das mit unserer Seele. Unsere Seele ist von Gott geschaffen, dass sie in ihm total gesättigt wird. Also unsere Seele ist im Verlangen auf Gott geschaffen. Und nur wenn diese Seele in Gott gesättigt wird, ist die Seele im Frieden, ist sie zufrieden. Die Sehnsucht unseres Herzens, mit der Gott uns geschaffen hat, ist so groß, dass sie nur von ihm in letzter Konsequenz gestillt werden kann. Wenn wir uns aber nicht in Gott tief sättigen, dann sind wir gefährdet, in alle möglichen Richtungen unseren Durst und Hunger zu stillen. Dann sind wir versuchbar. Dann tappen wir in Fallen hinein. Äußere Dinge, ja, Essen und Trinken, Arbeit, Dienst, Ehre, Position, Anerkennung, Karriere, Süchte, Alkohol, Drogen, alles Mögliche, kann an diese Stelle treten. Weil unsere Seele hält es nicht aus, nicht gesättigt zu sein. Nur das Problem der falschen Sättiger ist natürlich, wir wissen, dann kommt das Suchtverhalten, wir zerstören uns letztlich. Wir werden zwar gestopft mit irgendwas, aber das macht uns kaputt. Und es hält uns in einer Abhängigkeit. Das nur als ganz kurze Zwischenbemerkung. David sagt, morgens, wenn ich erwache, Gott, ich schaue dich an. Ich schaue dich an. Ich schaue dein Wesen an. Ich schaue an, wie du gnädig und barmherzig zu mir bist. Ich schaue dich an, wie du für mich bist, auch wenn ich gerade versagt habe, wie du mir vergibst. Ich schaue dich an, wie du dich zu mir stellst. Ich schaue dich an, wie du diese Schöpfung gebildet hast. Ich schaue dich an, wie du in der Geschichte Israels gewirkt hast. Ich schaue dich an, was du jetzt gerade tust. Ich schaue dich in meinem Leben an. Ich schaue dich an. Gott, ich schaue dich an. Und dabei werde ich satt. Dabei werde ich zufrieden. Dabei werde ich gefüllt. Das war ein Geheimnis von David. Als ich das vor einigen Jahren entdeckte, hat sich meine stille Zeit sehr stark verändert. Ich habe gemerkt, vieles, was Gott in meinem Leben tun möchte, fängt damit an, dass ich mal zur Ruhe komme und dass ich ihn anschaue und mich anschauen lasse. Dass es um die Herzensbegegnung zwischen ihm und mir geht. Dass ich mir Zeit nehme zu sitzen, zu ruhen, zu empfangen. Diesen Blick des Vaters auf mein Leben. Diesen Blick der Gnade. Dieses, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Das anzuschauen, zu verinnerlichen, damit umzugehen, es im Herzen aufzunehmen, zu verstoffwechseln, ja, in diese Wahrheit hineinzudringen, indem ich mich dem aussetze, mich positioniere in Gottes Gegenwart. Ich habe gemerkt, das macht mein Herz satt, bei Gott zu sein, ihn anzuschauen, hat was mit der Sättigung meines Herzens zu tun. Und bei mir ist es genauso, wenn ich nicht von Gott satt bin, dann suche ich irgendwo bei Menschen, in materiellen Dingen, in Genussdingen, suche ich irgendwo diesen Mangel auszufüllen. Und Gott lädt uns ein, in dieser Herzensbegegnung, dass seine Sattheit, seine Sättigung durch sein Wesen immer mehr in uns Raum gewinnt. Also dieser zweite Begriff, den ich hier mal ins Spiel bringe, heißt Sättigung. Oder wie es dieser bekannte Spruch von Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir, o Gott. Unruhig ist unser Herz, ja, unsere Seele, sie schaut links und rechts, ist oft hin und her getrieben. Was sagt der? Was sind meine Bedürfnisse? Wo sind meine Verletzungen? Was habe ich nicht? Und was brauche ich noch? Wir sind unruhig hin und her getrieben, bis dass es ruht in dir, o Gott. Und das ist oft ein Weg, bis das Herz überhaupt mal zur Ruhe kommt. Werden wir wahrscheinlich auch in diesen Tagen merken, wenn wir dann mal stille Zeiten hier einbauen, dass die Gedanken in alle möglichen Richtungen wandern und unsere Stimmen im Herzen sehr laut sind und uns ablenken von allem Möglichen. Der dritte Begriff, und auch dazu lese ich noch eine Bibelstelle, 2. Korinther 3,18. Paulus schreibt über dieses Geheimnis des Anschauens, ja, der Kontemplation letztlich. Etwas sehr Bedeutungsvolles, wie das zusammenhängt und was es für Auswirkungen hat. Und er sagt hier in diesem Kapitel, also wir sind 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Paulus sagt, wir schauen. Da haben wir wieder dieses Wort. Wir schauen. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus, in seiner Offenbarung, in seiner Liebe. Wir schauen hinein in diese liebenden Augen Jesu, in diese Annahme, in diese allumfassende Gnade. Wir schauen hinein. Ja, und wir bleiben mit unserem Blick geheftet auf diesem Schauen. Und wir schauen in diese Herrlichkeit, in diese Schönheit Gottes, in sein Wesen der Liebe, wie in einem Spiegel, heißt es hier. Wir widerspiegeln dieses Schauen. Das heißt, dieses Schauen, das meint, diese Liebe, diese Herrlichkeit meint mich selber, meint mein Herz. Ich bin geliebt. Wie in einem Spiegel. Ja, das ist nicht nur etwas außerhalb von mir. Ich schaue nicht Gott irgendwo weit weg, sondern ich schaue ihn in meinem Herzen, widerspiegelnd. Seine Liebe, die in mir Gestalt gewinnt, der ich Raum gebe. Dass diese Liebe einen Weg findet, auch meine tiefen Schichten meiner Seele zu durchdringen. Ich schaue das an und dazu brauche ich Zeit. Dazu brauche ich kontemplative Muße. Und jetzt sagt Paulus, in diesem Schauen passiert etwas. Also ich bin ganz ruhig. Es geht hier nicht um Worte. Es geht hier nicht um Aktivitäten. Es geht um den Herzensblick vom Vater zu mir oder von Jesus zu mir. Und in diesem Blick, in diesem Anschauen passiert etwas. Und Paulus sagt, nennt hier einen sehr starken Begriff, was da passiert, ist Verwandlung, Metamorphose. Griechische Wort kennen wir ja auch auf Deutsch. Verwandlung, etwas wird in mir verwandelt. Umgestaltet. Das heißt, im Anschauen Gottes bleibe ich nicht derselbe. Sein Wesen wird immer mehr zu meinem Wesen. Im Anschauen werde ich diesem Bild, er sagt, wir werden hineingestaltet in das Bild, das wir anschauen. Also im Anschauen dieses Bildes werde ich immer mehr ähnlich diesem Bild. Darum ist es so wichtig, was wir anschauen, welches Bild wir anschauen, welches Bild von uns selber, welches Bild von Gott wir anschauen und überhaupt welche Bilder wir anschauen, ob wir erbauliche und heilsame Bilder anschauen oder zerstörerische und gewaltsame und unreine und verletzende. Das Anschauen hat eine unwahrscheinliche Macht, sagt die Bibel. Wenn das Anschauen ein innerer Prozess der Herzensbegegnung ist, wo wir dem Raum geben, was Gott in uns tun möchte und sein Wesen wie so ein Fingerabdruck in uns immer mehr Gestalt gewinnt. Also dieser Begriff heißt Verwandlung. Verwandlung geschieht an uns immer mehr, je mehr wir ihn anschauen. Verwandlung ist etwas, was wir nicht selber aktiv machen können. Du kannst nicht sagen, so jetzt, ab morgen bin ich ein verwandelter Mensch. Hast du vielleicht schon versucht oder hast bei deinem Ehepartner versucht und hast gemerkt, da funktioniert es noch weniger. Ja, das geht nicht. Wir können uns aktiv gar nicht grundlegend verändern. Das geht alles nur sehr minimal. Und Verwandlung ist im geistlichen Prozess auch nicht zuerst etwas, was wir selber aktiv tun. sondern es geschieht an uns. Aber wann geschieht es an uns? Wenn wir uns positionieren, nämlich in die Gegenwart Gottes hineinbegeben und ihn anschauen. Ich vergleiche das mal, wenn du braun werden willst, dann kann die Sonne noch so schön scheinen, wenn du hinter Rollläden sitzt und alles dunkel hast, dann wird das nicht viel bewirken. Sondern du musst dich aussetzen. Jetzt sprechen wir mal nicht von Sonnenbrand und von, ob es gesund ist oder nicht, sondern nur mal das Bild. Also um braun zu werden, du kannst dich nicht selber bräunen von der Sonne, sondern du musst dich der Sonne aussetzen. Ja, die Sonne bräunt dich. Aber wenn du nicht an der richtigen Stelle bist, dann wird sie dich nicht bräunen. Das ist ganz einfach. Das Bild hat mir sehr geholfen, zu sagen, ich will braun werden. Also geistlich gesehen, ich will verwandelt werden. Ja, ich will verwandelt werden. Aber wenn ich mich nicht hineinbegebe in diese Sonne, in diese Liebe, in diese Wärme und jeden Tag mich auch dem aussetze, dann wird es nicht geschehen. Das heißt, um diese Kraft zur Entfaltung zu bringen, muss ich mich diesen Sonnenstrahlen der Liebe Gottes aussetzen. Und dann tun sie ihr Werk. Das ist Kontemplation. Ich bin da, Gott. Ich bin da. Und ich schaue dich an. Und du schaust mich an. Hier bin ich. Also und hier in einer Zeit mit Gott zusammen zu sein. Vielleicht nur ein Wort zu nehmen, einen Gedanken, ein Bild und mit dem längere Zeit zu verweilen. Kontemplation meint immer, es ist ganz wenig, was ich vor Gott bewege und tue. Es sind nicht die Fülle der Informationen und Impulse, sondern ich reduziere mich auf eine Sache, ein Gedanke, ein Wort und dem gebe ich Raum und lasse sein Werk an mir tun. Und darf erleben, Gott, du verwandelst mich und zwar mehr und mehr in das Bild, das ich anschaue. Das heißt, wir dürfen immer mehr so werden, das ist eigentlich Heiligung, anderes Wort dafür, wie Jesus auch war. Wir dürfen ihm immer ähnlicher werden. Und das hat ganz viel mit dem Anschauen zu tun. Darum ist es auch so wichtig, was wir bei Gott anschauen, nämlich seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Güte, seine Zuwendung. Was wir bei uns selber anschauen, du kannst bei dir deine Verletzungen, deinen Mangel, deine Defizite, deine Kränkungen, deine Geschichte, das, was ungerecht war, womit du nicht klarkommst, das kann man alles anschauen. Ja, oder man kann sein Geliebtsein anschauen. Oft gar nicht so leicht. Das eigene Geliebtsein anschauen. Mit dem Blick der Gnade von Gott. Ja, da ist manches nicht gut gelaufen und manche Fehler sind da und manches, was immer noch schief ist. Ja, das gehört alles zu uns. Aber die Gnade schaut mich liebevoll an, vergebungsbereit, barmherzig, uns selber so anzuschauen. Und wenn wir dann noch den Ehepartner oder Freund oder die Geschwister in der Gemeinde so anschauen und sie das merken, dann ist das wunderschön, dann können wir uns gegenseitig helfen, den richtigen Blick zu haben. Es ist so wichtig, welches Bild wir im Herzen tragen. Und das können wir kultivieren im Sein vor Gott, im Ruhen vor ihm, im kontemplativen Zugang zu ihm. Das mal so als ein bisschen eine Hinführung. Ich würde jetzt gern mal mit einem Wort, wir werden immer wieder mal hier so ein Wort nehmen, einen Satz. Den werde ich sehr langsam in Einheiten mit kleinen Pausen uns 2-3 Mal sagen. Vielleicht noch eine Erklärung dafür. Warum ist es so wichtig, dass wir Bibelverse, wenn sie eine tiefere Wirkung haben sollen, langsam und laut und wiederholend sagen oder hören? Wenn wir eine Predigt hören, oder jetzt habe ich auch eine ganze Zeit hier gesprochen, nicht sehr schnell, aber auch nicht betont langsam. Das war jetzt einfach ein Redefluss, in dem fließt ganz viel Information. Und wir gehen beim Zuhören auf den sogenannten Informationsmodus. Wir sagen, ja, jetzt versuche ich zuzuhören, ich versuche das zu verstehen, vielleicht versuche ich mir auch manches zu merken. Oder manches sehe ich vielleicht anders, gell? Dann haben wir noch den inneren Kritiker, dass wir auch ein bisschen unterscheiden. Also wir sind eigentlich ständig beim Zuhören in diesem Modus am Sortieren, am Denken. Das hat alles mit unserer Ratio, mit unserem Verstand zu tun. Wenn wir kontemplativ die Bibel lesen oder einzelne Verse, dann gehen wir in einen ganz anderen Modus. Und der hat was damit zu tun, dass wir ganz langsam und betont lesen oder hören. Nur wenn wir langsam lesen, haben die einzelnen Worte überhaupt Chance, in eine tiefere Ebene unseres Herzens zu kommen, als nur an der Oberfläche des Verstandes zu bleiben. Und das ist der Sinn. Es muss in eine tiefere Schicht kommen. Die Juden haben die Vorstellung, dass man die Bibel gar nicht leise lesen darf. Also die Bibel wurde immer laut gelesen, immer. Darum heißt es, höre Israel, höre. Also das Hören war ganz wichtig, hören. Darum sprechen sie auch vom Wort Gottes murmeln, so halblaut, immer, immer irgendwie hörbar. Und dann langsam leise, wenn man es kontemplativ liest. Langsam und laut, langsam und wiederholend. Das heißt, der Sinn, wenn wir etwas ganz langsam betont hören, ist, dass wir innerlich diesen Worten Bilder geben können. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Gemälde, das du malst. Und jedes Wort ist so ein Pinselstrich und malt etwas. Wir sind bildhafte Menschen. Wir brauchen innere Vorstellungen, um Wahrheiten tiefer in uns wirken zu lassen, als dass sie nur so schnell an uns vorbeiziehen. Und ihr wisst alle, dass der Fluch letztlich unserer Informationsgesellschaft ist, dass wir ständig überflutet sind mit neuen Tausenden von Informationen und schon da gar nicht hinterherkommen, um sie überhaupt irgendwie zu verarbeiten. Geschweige denn, dass sie einen tieferen Zugang zu uns bekommen. Und sie bleiben an der Oberfläche. Darum können sie uns auch oft nicht mehr berühren. Ich denke das oft bei der Tagesschau. Was wird da in einer Viertelstunde an Informationen, Bildern, Texten uns weitergegeben, an Katastrophen? Da würde eine schon dafür reichen, dass man eine halbe Stunde drüber weint und sich berühren lässt. Aber du hast gar keine Chance. Kaum bist du berührt von der einen, schon kommt das nächste. Also Kontemplation heißt, ich reduziere mich auf ganz wenig und ich lasse dem, was ich da höre oder lese oder in mir vorsage, Raum. Ich möchte jetzt mit einem Vers aus Psalm 139 uns mal einen ersten Geschmack dafür geben. Ich werde mich auch gleich hinsetzen und diesen Vers: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Nur diesen Vers. Dreimal langsam, laut, mit kleinen Pausen uns ins Herz sprechen. Und du schaust einfach mal, was nimmt dein Herz jetzt auf? Und versuchst, inneres Bild zu malen. Lass dich ansprechen. Was macht es mit dir? von allen Seiten. Umgibst du mich? Und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten. Umgibst du mich? Und hältst deine Hand. Über mir. Von allen Seiten umgibst du mich. Und hältst deine Hand über mir. Amen. Jetzt könntest du mal eine Minute deinem Nachbarn sagen, wie es dir gegangen ist. Nur ganz kurz, so zwei Sätze oder so.